Meditalk, Medizin für dich erklärt, mit Frau Dr. Steidel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meditalk, Medizin für dich erklärt. Mein Name ist Dr. Elvira Steidel, ich bin Fachärztin für Neurologie und ärztliche Leitung des Mein Medikum MVZs in Bad Homburg. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Schlaf Teil 3. Zu Gast ist unsere Psychologin Julia Masur, die uns mehr über Schlafstörungen und Tipps und Tricks dazu verrät, wie man sie wieder los wird. Julia leitet bei uns die Schlafgruppe und lernt mit ihren Patienten, wie man wieder schlafen kann. Ein herzliches Dankeschön geht an Idorsia für die Unterstützung. Hallo Julia, schön, dass du heute unsere Zuhörer mehr über den Umgang mit Schlafstörungen erzählst. Möchtest du ihnen ein bisschen von dir erzählen?
Ja, vielen Dank, liebe Elli. Ich heiße Julia Masur, ich bin Psychologin in Mein Medikum und führe dort die Präventionsgruppe Gesunder Schlaf durch. Und ich freue mich sehr, heute etwas den Zuhörern über den Umgang mit Schlafstörungen zu berichten.
Wir haben ja schon in der letzten Folge mit Herrn Kassel viel über Schlafstörungen gelernt. Ein wichtiger Teil zur Behandlung von Schlafstörungen beziehungsweise um erst keine Schlafstörung zu entwickeln, ist die KVTI, also auch als präventiver Ansatz. Könntest du mehr von deiner KVTI-Gruppe für gesunden Schlaf bitte erzählen?
Ja, also in der Gruppe treffen sich Patientinnen mit Schlafstörungen ganz unterschiedlicher Art. Also die einen klagen vor allem über Einschlafstörungen, also Probleme beim Einschlafen, andere vor allem über Durchschlafstörungen, das heißt, sie wachen nachts immer wieder auf. Und in der Gruppe geht es auch erstmal vor allem darum, einen Austausch zu schaffen zwischen den Betroffenen. Also wir reden sehr viel darüber, wie sich dann die unterschiedlichen Schlafstörungen bei den verschiedenen Patientinnen zeigt, welche Symptome sie berichten, unter was sie denn leiden. Und da stellen die meisten schon echt fest, dass sie nicht alleine sind damit. Das ist so der erste Wirkfaktor alleine schon in der Gruppe, dass sie lernen, okay, sie stehen nicht alleine damit da, dann können sie sich austauschen, können noch von Erfahrungen der anderen berichten. Das ist schon mal eine große Erleichterung. Dann wollen wir uns aber natürlich auch darum kümmern, okay, was können wir jetzt auch dagegen tun? Also was können die Patientinnen dagegen tun, um da etwas Besserung zu erfahren? Da starten wir immer mit einer Psychoedukation, also zu starten, was sind Schlafstörungen überhaupt, damit die Betroffenen selbst ihre Problematik sehr gut verstehen und selbst Experte ihrer eigenen Problematik werden sozusagen. Das ist auch der Grundpfeiler generell der Verhaltenstherapie, egal ob jetzt in der Gruppe oder im Einzelgespräch. Aber das werden wir auf jeden Fall in der Gruppe auch immer wieder aufgreifen. Und ja, dann werden wir an verschiedenen Stellen eingreifen. Also begleitend zur Gruppe führen die Patientinnen immer ein Schlaftagebuch. Das heißt, sie sollen abends vor dem Schlafen gehen und morgens nach dem Aufstehen dokumentieren, wie sie geschlafen haben, ob sie Medikamente brauchten oder nicht, wie erholt sie sich fühlen zum Beispiel und noch so verschiedene andere Faktoren. In jeder Sitzung wird ein Patient nochmal frei rausgegriffen, der das natürlich auch möchte, das beruht auf Freiwilligkeit, dass wir uns anschauen, das Schlaftagebuch ganz genau anschauen und analysieren, woran könnte es vielleicht liegen, wann gibt es gute, wann gibt es schlechte Tage und so wirklich gemeinsam in der Gruppe auch, also die anderen Patienten helfen da auch immer fleißig mit, gemeinsam in der Gruppe überlegen, an welchen Stellen können wir denn da ansetzen. Das ist so begleitend über die gesamte Zeit. Und dann greifen wir natürlich verschiedene Punkte auf, also zum Beispiel setzen wir an kognitiven Faktoren an. Also viele Patienten berichten ja über nächtliches Grübeln die ganze Zeit, dass sie viel Gedankenkreisen haben. Da versuchen wir dann diese Gedanken natürlich auf Realität zu überprüfen oder aber auch das Grübeln zu stoppen. Und da werden wir verschiedene Techniken besprechen. Dann setzen wir aber auch immer am Verhalten an. Also klassische Schlafhygiene-Regeln besprechen, fester Tag-Nacht-Rhythmus zum Beispiel, keine schädlichen Substanzen kurz vorm Schlafen gehen zum Beispiel. Genau. Und auch der dritte Faktor, den wir auf jeden Fall ansetzen, sind die körperlichen Faktoren. Also es ist ja ein notwendiger Faktor für einen entspannten Schlaf, dass der Körper erstmal in einen entspannten Zustand gelangt und kommt. Und wenn wir abends sehr aufgedreht sind und sehr unruhig sind, dann gelingt der Schlaf nicht so gut. Und deswegen werden wir auch begleitend in der gesamten Gruppe verschiedene Entspannungsmöglichkeiten ausprobieren, und auch so von Gruppe zu Gruppe ausprobieren, sodass die Patienten dann auch gemeinsam gucken können, oh, das liegt mir vielleicht nicht so gut.
Also du packst Rüstzeug mit den Patienten, wie sie sich im Alltag eigentlich besser helfen können?
Genau, genau. Also Ziel ist es, dass die Patienten lernen, wie sie selbst mit den Schlafstörungen umgehen können.
Viele Patienten, die wünschen sich ja einfach mal eine Tablette und zu schlafen und damit das Problem zu lösen. Bei chronischen Schlafstörungen ist das in der Regel nicht das Rätsels Lösung, zwar eine schöne Unterstützung manchmal und auch erforderlich, aber warum sollte ein Patient jetzt sagen, oh ja, ich mache jetzt diese Gruppe oder ich möchte an meinem Verhalten was ändern?
Also Medikamente können immer eine sehr gute Unterstützung sein, wie du es gerade schon gesagt hast. Allerdings schleichen sich so in den Alltag eben viele ungünstige Verhaltensweisen ein, die jetzt auch mit Medikamenten nicht zu beheben sind. Da ist das Stichwort wieder die Schlafhygieneregeln. Also viele trotz der Medikamente werden vielleicht zu unregelmäßigen Zeiten ins Bett gehen. Das wird ihnen dann auch die Medikamente da nichts helfen. Und der Körper braucht einfach diesen zirkadianen Rhythmus, also einen gleichmäßigen Rhythmus, um dann auch wirklich dauerhaft gut schlafen zu können. Und die Gefahr besteht, wenn sie das nicht anpassen und dann aber irgendwann die Medikamente absetzen, dass sie wieder auch rückfällig werden und wieder rückschrittig werden. Deswegen ist das begleitend unbedingt notwendig.
Wieder sagst du schon was Richtiges. Also ich mache auch die Erfahrung, dass Medikamente zwar helfen und auch, wenn man total fix und fertig ist, einmal diesen Knopf-Ausschalter machen, auch wenn es jetzt andere Medikamente, auch neue Medikamente gibt mit anderen Wirkweisen. Nichtsdestotrotz, wenn einer immer bis in die Puppenfernsehen guckt und es ist ja auch Licht, was dem Körper vorgaukelt, zum Beispiel, es ist Tag, dann kann man gar nicht schlafen. Das sind diese Hygieneregeln unter anderem, von denen du ja gerade gesprochen
hast. Genau, genau, das zählt unter anderem dazu. Ja, ist die Liste lang tatsächlich von Schlafhygieneregeln. Ich glaube, die müssen wir jetzt hier gar nicht im Detail irgendwie durchsprechen.
Nein.
Aber die gilt es sehr zu beachten. Und wenn man die beachtet, kann dann auch tatsächlich der Schlaf sich wirklich nachhaltig bessern. Da gibt es auch viele Studien zu, die das schon ausreichend und gut belegt haben.
Was berichten denn immer die Patienten? Jetzt hast du ja schon gesagt, die können nicht nur, was sie bei der Einschlafphase machen oder Durchschlafphase, dass das problematisch ist, sondern was hat so ein schlechter Schlaf auch tagsüber für Auswirkungen auf die Patienten?
Ja, also ein schlechter Schlaf hat tatsächlich einen sehr großen Einfluss auf das tägliche Leistungsniveau. Viele der Patienten mit Schlafproblemen klagen dann über Tagesmüdigkeit und einer gedrückten Stimmung. Das heißt, sie sind launisch über den Tag hinweg oder auch sehr gereizt, berichten tatsächlich auch viele. Ein großes Problem, was vielen Betroffenen auch sehr viel Angst macht, ist, dass sie auch Konzentration und Gedächtnisstörungen bemerken über den Tag hinweg. Das heißt, sie bemerken, dass sie sich Sachen nicht mehr so gut merken können und weniger konzentriert sind. Eventuell passieren ihnen dann auch viel mehr Fehler auf der Arbeit oder bei der Bewältigung von Alltagsproblemen. Und sie merken, dass sie das Leistungsniveau nicht mehr aufrechterhalten können. Dauerhafter Schlaf Entzug bzw. ein schlechter Schlaf kann auch das Immunsystem zum Beispiel schwächen. Und dann sind die Betroffenen sehr viel anfälliger für Krankheiten. Und es hat schon eine sehr große Relevanz in vielen Bereichen.
In der Nacht laufen ja auch viele Mechanismen ab, um die Zellen und generell die Heilung zu reaktivieren. Und das fällt natürlich mit einem schlechten Schlaf auch weg. Ja. Also, dass man krank vom Nichtschlafen.
Ja, genau.
Meiner Meinung nach nimmt man ja viel zu wenig Rücksicht auf Schlafen. Das muss so nebenbei passieren, aber eigentlich ist es das Wichtigste, was wir überhaupt im Alltag haben.
Ja, eigentlich sollte man sich da viel mehr drum bemühen und drum kümmern und viel gute Schlafhygiene betreiben. Leider fällt es oft in den Hintergrund so im Alltag. Da wollen wir aber in der Gruppe auch den Patienten sensibilisieren dafür und dass sie eben ja da etwas mehr den Fokus drauf legen.
Also wenn ich jetzt deine Erklärung zu deiner Gruppe richtig verstanden habe, lernt man eigentlich bei dir wieder zu schlafen, wenn man das nicht...
Genau, richtig. Das kann man sehr gut zusammenfassen. So.
Ja. Kannst du denn jetzt schon vielleicht einen kleinen Tipp oder einen kleinen Trick mitgeben, damit man sich vielleicht auf deine Gruppe, wenn man teilnehmen möchte, freuen kann? Also was für ein Trick oder eine Übung könnte man sich so vorstellen in deiner Gruppe?
Ein guter Trick oder Übung, die man auf jeden Fall sehr gut umsetzen kann, sind Routinen einplanen, eine Schlafroutine einplanen. Das heißt, abends nicht irgendwie noch stundenlang am Handy verbringen, sondern sich schon mal überlegen, was kann ich denn gut in meinen Alltag einbringen für eine Schlafroutine? Also wann ist es für mich realistisch zu sagen, okay, dann kann ich ins Bett gehen oder dann bereite ich auch die Bettphase vor mit vielleicht Entspannungsübungen. Wann ist es realistisch, dass ich dann wirklich einschlafe? Weil das ist ja auch bei jedem unterschiedlich. Das merken wir auch in der Gruppe. Gerade wenn zum Beispiel nur Schichtarbeit oder auch Kinder da sind, dann sieht das auch noch ganz anders aus, als wenn jemand einen regulären Job hat. Und so schauen wir auch in der Gruppe, dass wir das individuell anpassen. Aber das wäre vielleicht eine gute Vorbereitung, sich schon mal zu überlegen, okay, wie könnte eine Schlafroutine bei mir aussehen?
Wenn du Schlafroutine sagst und Kinder, also im Prinzip haben wir das ja alle gelernt aus der Kindheit. Ja, man liest dem Kind ein Buch vor oder man kommt als Kind ein Buch vorgelesen, man wird langsam träge, man stellt sich auf die Bettgehzeit ein. Und ich glaube, das ist ja das, was du meinst,
genau,
dass im Erwachsenenalter einfach verliert. Ja, weil der ganze Tag ist stressig, man muss noch 1000 Sachen machen. Und diese Rituale von früher, die gehen einfach.
Ja, also bestenfalls haben unsere Eltern das schon mit uns sehr gut vorbereitet in der Kindheit, wie du schon sagtest, so mit Buch vorlesen zum Beispiel oder so langsam auch vorbereiten in den Schlaf, nicht plötzlich einfach das Kind hinlegen und tschüss, jetzt schlaf bitte, sondern da eben den Schlaf gut vorbereiten, dass der Körper es auch schafft, in einen entspannten Zustand zu kommen, bevor er in den Schlaf kommt. Und ja, das geht oft verloren. Also die Kinder, die müssen es ja auch erstmal lernen und über die Zeit durch Arbeitsstress, durch anderen familiären Stress oder anderen psychischen Erkrankungen geht leider diese Routinen oft verloren. Die können aber wieder erlernt werden. Und das machen wir in der Gruppe.
Du berichtest ja auch von diesen Gedankenkreisen, dass man dann nicht einschlafen kann, weil einfach viele Gedanken laufen. Jetzt gibt es einmal diese chronische Insomnie als eigenständige Erkrankung. Aber es gibt ja auch psychische Erkrankungen, die mit ähnlichen Symptomen einhergehen, wie bei Depressionen. Kannst du uns da ein bisschen mehr drüber erzählen?
Ja, sehr gerne. Das ist auch nämlich ein sehr wichtiges Thema. Also Schlafprobleme kommen bei Depressionen tatsächlich sehr häufig vor. Es ist ein Grundsymptom der Depression. Grund hierfür ist, dass depressive Gedanken meist negativ verzerrt sind und sich über die Zukunft, über sich selbst oder über die Umwelt drehen. Dieses negative Gedankendrehen kommt bei depressiven Patienten zu jeder Tageszeit vor und eben auch nachts, wenn der Patient eigentlich schlafen sollte oder schlafen möchte. Wiederum anders können Schlafprobleme auch eine depressive Stimmung auslösen. Zum Beispiel, weil die Betroffenen bemerken, dass sie nicht mehr so leistungsfähig sind wie vorher und ihre Laune generell dann niedergeschlagener und gereizt ist, was dann auch eine depressiven Symptome auslösen kann.
Also kann man gar nicht immer sagen, die Depression macht die Schlafstörung, sondern die Schlafstörung können auch die Depression machen. Also wir haben hier ein Henne-Ei-Problem.
Ja, genau. Es geht in beide Richtungen. Da gilt es natürlich auch erstmal herauszufinden, was war zuerst da. Aber die Behandlungsmöglichkeiten für die Schlafprobleme sind in beiden Fällen ähnlich. Also aus der verhaltenstherapeutischen Sicht. Da würden wir ähnlich vorgehen, wenn auch eine Depression vorliegt oder wenn da keine Depression vorliegt.
Aber noch schöner wäre es, wenn man erst gar keine Schlafstörungen bekommt. Also wenn man eigentlich das, was man in der Kindheit gelernt hat, vielleicht wenn man es langsam merkt, ich weiß gar nicht mehr, was ich da mache, der Rhythmus gerät langsam aus den Fugen, dass man da frühzeitig einhakt und auch präventiv diese Schlafhygieneregeln beherzigt.
Sehr, sehr wichtig. Also wir in der Gruppe, wir sind doch offen für welche, die gerade erst vielleicht bemerken, oh, ich leide jetzt vielleicht noch nicht so sehr unter Schlafproblemen, aber ich merke, es gerät irgendwie etwas aus dem Rhythmus. Dann können die auch sehr gut präventiv schon versuchen, daran zu arbeiten, dass es vielleicht nicht erst so schlimm wird und der Patient dann so stark leidet darunter. Und es empfiehlt sich immer dringend, dringend frühzeitig Hilfe zu suchen. Sei es beim Hausarzt vielleicht, das ist natürlich immer nur erste gute Anlaufstelle oder aber auch dann in einer psychiatrischen Praxis, beim Psychologen, Psychotherapeuten. Da sollte jeder sehr gut geschult sein, auch auf Schlafprobleme. Und da empfiehlt es sich sehr, Hilfe zu suchen. Es gibt auch viele andere niedrigschwellige Angebote oder auch Selbsthilfegruppen oder andere Gruppen, in die man sich wenden kann.
Also ich weiß, oder so wie ich meine Patienten kenne, nenne ich das mal so, wünschen sich ja alle immer eine einfache Lösung. Wenn man jetzt unter Schlafstörungen leidet, vor allem schon eine ganze Weile, ist das einfach, sowas umzustellen, auch mit einer KVTI?
Da muss man jetzt leider ehrlich sagen, Gewohnheiten sind nie einfach umzustellen. Ich weiß, da wünscht sich jeder immer etwas anderes und jetzt schön sagen könnte, ach, das würde doch so leicht gehen. Aber der Mensch braucht sehr lange Zeit, um Gewohnheiten umzustellen. Also es ist ein kontinuierlicher Prozess. Deswegen ist es, begleiten wir die in der Gruppe, auch die Patienten zum Beispiel über mehrere Wochen hinweg, um dann auch diesen Prozess zu begleiten. Es reicht dann oft nicht, an einem Tag alle Infos zu übermitteln, okay, und jetzt die Patienten in die freie Wildbahn hinauslassen. Nein, das ist nämlich leider nicht so einfach. Aber das ist gut umsetzbar, es ist machbar. Also mit ein bisschen Anstrengung und Mühe und der richtigen Unterstützung und Hilfe ist es trotzdem gut.
Also geben wir auf jeden Fall den Hörern mit. Die Mühe lohnt sich, aber etwas Mühe und Motivation muss man mitbringen, damit das auch funktionieren kann.
Ja, ja, definitiv.
Aus neurologischer Sicht kann ich auch erzählen, dass um solche neuen Verhaltensmuster auch langfristig aufrechtzuerhalten, muss man sich die ersten 21 Tage einfach durchquälen. Denn so lange braucht es, bis unser Gehirn neue Synapsen bildet. Ja, und dann solche neuen Gewohnheiten wirklich in die tägliche Routine überhaupt überführt werden können, dann auch langfristig halten. Ja, deswegen 21 Tage, los geht's, da quält man sich und Tag 22 wird schon mal viel einfacher werden.
Aber bitte auch nicht enttäuscht sein, wenn es am Tag 22 auch noch schwer ist.
Das stimmt. Aber die Wahrscheinlichkeit steigt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich, mit Tag um Tag, wie der Patient es schafft, die Gewohnheiten umzusetzen, wird es auf jeden Fall leichter, ja. Es gibt immer auch wieder Rückschläge, das ist ganz normal in solch einem Prozess. Da sprechen wir auch in der Gruppe darüber, wie sie mit den Rückschlägen auch umgehen können, wenn es vielleicht auch wieder schwieriger wird, wie sie wieder in ihre alten, in die funktionalen Gewohnheiten kommen. Und das ist auch wichtig zu besprechen. Und da ist es auch schön in der Gruppe der Austausch untereinander, weil sie dann nicht das Gefühl haben, oh, ich habe jetzt versagt, weil es vielleicht am Tag 22 auch noch schwer ist, sondern weil sie dann merken, ah, oh, stimmt, okay, den anderen fällt es auch schwer oder die anderen haben auch mal einen Rückschlag. Und so bleiben sie auch.
Ja, und ich glaube, bei Schlaf, es hat ja der Alltag einen großen Einfluss darauf und jeder Tag ist anders, dass auch der beste Schläfer immer wieder Tage haben wird, wo man auch mal nicht schläft, ja, weil einem was durch den Kopf geht. Und das ist auch total normal.
Genau, genau. Und es ist auch total normal, nachts aufzuwachen zum Beispiel. Das ist so ein Mythos, den viele haben, den wir auch in der Gruppe auf jeden Fall auf den Grund gehen, so Mythen der Schlafprobleme, dass es für den Körper normal ist, aufzuwachen, sogar mehrmals in der Nacht. Oft erinnern wir uns aber einfach gar nicht mehr dran, weil das nur ganz kurz ist. Betroffene mit Schlafproblemen bemerken das aber meistens relativ schnell, dass sie dann aufgewacht sind. Dann geht das Gedankenkreisen los. Oh Gott, ich bin jetzt aufgewacht, ich muss jetzt wieder schlafen, der Druck steigt und sie finden dann viel schwerer wieder in den Schlaf.
Also wie gesagt, mit Tipps und Tricks, auf was man so achten oder nicht achten sollte, wird einem das dann doch irgendwie gelingen.
Genau.
Da ist es auch okay, um Hilfe zu bitten. Also das ist ja, wie du schon sagtest, der erste Schritt. Weil man einfach sagt, naja, ich schlafe halt nicht, wird schon nicht so schlimm sein und es nimmt ja keiner ernst und dann kommen immer diese guten Ratschläge im Familien- und Freundeskreis. Ja, ich schlafe auch ab und zu schlecht, aber jemand, der wirklich Schlafstörungen hat, der schläft nicht nur mal ab und zu schlecht, das wird wirklich eine Abwärtsspirale und da kann ich nur niederschwellig appellieren, auf jeden Fall sich an jemanden zu wenden, wie du schon sagtest, erstmal ein Hausarzt, vielleicht dann auch Fachärzte, Schlafmediziner, Psychologen, Psychotherapeuten, um überhaupt da den Fuß in die Tür zu kriegen.
Ja, es gibt ja auch viele Untersuchungen, die zeigen, dass sich die Betroffenen immer noch viel zu spät Hilfe suchen. Wenn es sich dann vielleicht chronifiziert hat und dadurch viel schwerer ist, auch wieder aufzubrechen. Also wirklich der Appell, wie du schon sagtest, sich frühzeitig da Hilfe zu suchen.
Und vollständigkeitshalber darf ja auch nicht unterschlagen werden. Es gibt ja sogar eine DIGA, also eine App auf Rezept, die sich mit Schlaf beschäftigt, die im Prinzip auch diese KVTI ist oder auf KVTI basiert und dabei hilft mit einem Schlaftagebuch, was man auf Papier machen kann oder auch in dieser App und Tipps und Tricks, die da gegeben werden, das Schlafen auch begleitend ein bisschen wieder zu lernen. Also wer auch sagt, ich habe jetzt keine Zeit oder ich bin zu weit weg, um bei uns die Gruppe zu machen, find keine Gruppe, über diese DIGA, die kann man sich verschreiben lassen von Ärzten, dass man da einen Zugang auch zu einer Schlafhilfe bekommt.
Ja, das ist auch eine wunderbare Möglichkeit, gerade auch für Betroffene, die sagen, oh, ich fühle mich vielleicht nicht so wohl, mit anderen zu sprechen oder mir ist es zu weit, einmal die ganze Zeit hinzufahren, wie du schon sagtest, sich dann aber auch schon mal vielleicht im ersten Schritt da digital die Hilfe zu suchen und dann zu schauen, okay, wenn es vielleicht nicht besser wird dadurch, dann doch sich mal in die Gruppe trauen.
Und wenn man erstmal vielleicht mit der DIGA Vertrauen gefasst hat zu der Thematik, dann kann man ja immer noch eine Gruppe besuchen und dann nochmal das Live-Erlebnis vielleicht für sich kennenlernen.
Genau.
Alles klar. Liebe Julia, vielen Dank für den Einblick in die Gruppe. Wenn ich richtig informiert bin, startet bei dir immer wieder diese Gruppe. Also das ist keine einmalige Veranstaltung, sondern sie wird in regelmäßigen Abständen immer wieder angeboten. Da findet man die aktuellen Kurstermine immer bei uns auf der Homepage, glaube ich, meinmedikum.de. Und sind kleine Gruppen. Wie viele Teilnehmer hast du da so?
Also wir starten mit maximal 9 Teilnehmern. Dass es nicht zu groß wird, aber der Austausch schon noch stattfinden kann. Genau, und es wird in unterschiedlichen Rhythmen angeboten, zu unterschiedlichen Zeiten. Muss man sich, wie gesagt, auf der Internetseite mal informieren. Gerne auch einfach anfragen, wenn da vielleicht nichts steht, dann wissen wir, dass Interesse da ist und können es auf jeden Fall auch einbinden.
Genau, wir arbeiten auch mit Wartelisten und melden uns dann, wenn der neue Kurstermin startet. Und wie lange geht so eine Gruppe?
Die Gruppe dauert 60 Minuten. Also, dass wir schon einen Zeitpunkt und Zeitraum haben, an dem wir zusammensetzen können, aber es auch nicht zu lange ist, damit die Konzentration auf jeden Fall noch
da. Und über 8 Wochen, wenn ich es richtig.
Genau, richtig, ja. Über 8 Wochen.
Liebe Julia, vielen Dank. Dann sehen wir uns morgen in der Praxis.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch, dass ich hier dabei sein durfte, um da nochmal etwas über die Gruppe zu berichten und generell auch für das Thema Schlafstörungen zu sensibilisieren.
Genau, und jeder darf sich gerne melden. Einmal natürlich hier über den Podcast darf gerne angeschrieben und gefragt werden, wenn dann noch irgendwelche Fragen oder auch Wünsche auftauchen. Ansonsten bei uns auf der Homepage findet ihr Informationen zu der Schlafgruppe und auch den Anmeldeprozess. Und ansonsten wünsche ich allen ganz, ganz süße Träume und nach Möglichkeit natürlich keine Schlafstörung. Tschüss.
Tschüss.
Ein herzliches Dankeschön auch an die Dorsia für die Unterstützung.